SWR 2 Wissen.
Vor kurzem haben wir Milbenkäse gegessen bei uns und da sind dann Milben auf diesem Käse, die den Käse noch zusätzlich fermentieren und zusätzlichen intensiven Geruch unterstützen.
Ich ekle mich vor Muscheln, Schnecken, sämtlichem Meeresgetier und tendenziell eigentlich auch vor Fisch.
Wir machen ein neues Projekt mit Hautunreinheiten. Und das bedingt, dass wir viele Bilder anschauen mussten mit Pickeln, Mitessern. Und wenn man das über eine längere Zeit tun muss, dann habe ich auch schon gemerkt, da kommt auch bei mir Ekel.
Ekel abscheut, da muss ich kotzen, das ist doch widerlich.
Faulige, verdorbene Speisen, Fäkalien, aufgeweichtes, zersetztes Gewebe, Glibber und Schleim, eiternde Wunden, Achselschweiß. Alles, was kriecht und krabbelt. Erbrochenes, Obst mit Schimmelpelz, Mundgeruch, ein Teller kross frittierte Kakerlaken.
Das ist ja ekelhaft. Hintergründe eines starken Gefühls. Eine Sendung von Ingeborg Breuer.
Das Empfinden von Ekel ist bei der ganzen Menschheit ausgeprägt. Wir haben also die Möglichkeit, Ekel zu empfinden. Das ist angeboren, aber auf was wir reagieren, das ist letztendlich dann eine kulturelle Sache.
Professor Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler an der Fachhochschule in Münster.
Es gibt nur ganz wenige Gerüche, die so geprägt sind, dass wir sofort Ekel empfinden. Und dazu gehört ein sehr intensiver Verwesungsgeruch. Der ist biologisch erstmal festgelegt. Scheinbar hat es damit zu tun, dass wir Krankheit und Tod damit auch verhindern wollen. Aber alles Weitere ist dann kulturell festgelegt.
Jede Kultur kennt Ekel. Denn er ist, genau wie auch Angst, Wut oder Überraschung, eine sogenannte Basisemotion, die bei jedem Menschen zu finden ist. Und auch wenn das, was den Ekel auslöst, oft abhängig von der jeweiligen Kultur und Epoche ist, ist die Emotion Ekel in unterschiedlichen Ausprägungen überall zu finden.
Es gibt keinen Menschen, der frei von Ekel wäre. Nur das ist denkbar, dass einer nie im Leben dem Anblick, dem Geruch oder sonstigen Sinneneindruck begegnet, der seinen Ekel hervorruft.
Formulierte der Schriftsteller Walter Benjamin. Und wenn ein Mensch sich ekelt, drückt er das überall auf der Welt mit der gleichen Mimik aus. Das hatte schon Charles Darwin, Begründer der Evolutionstheorie, auf seinen Reisen festgestellt.
Also wenn wir angeekelt schauen, dann rümpfen wir die Nase und öffnen den Mund, strecken vielleicht sogar auch ein bisschen die Zunge heraus und all das wird so als Überbleibsel eines Würgereflexes gesehen, wo wir also wirklich auch diese schlechte Nahrung wieder ausgespuckt haben.
Anne Schienle ist Professorin für klinische Psychologie und Neurowissenschaftlerin an der Universität Graz.
Es gibt frühe Experimente, da hat man Neugeborenen zum Beispiel etwas Bitteres auf die Zunge geträufelt. Und schon die Neugeborenen machen die typische Ekelmimik, sodass man zeigen kann, also diese Nahrungsabwehrreaktion von der Basis her, die ist schon sehr früh vorhanden und die ist biologisch verankert.
Im Unterschied zu anderen starken Gefühlen wie Liebe, Hass oder Angst ist Ekel wissenschaftlich kaum untersucht. Wahrscheinlich, so mutmaßte einer der ersten Ekelforscher, der US-Psychologe Paul Rosin, Anfang der 1990er Jahre, weil das Thema so unappetitlich sei. Wer spürt schon gern der Wirkung von Erbrochenem nach oder der von Maden durchsetztem, verwesendem Fleisch? Die Ursprünge des Ekels waren lange Gegenstand von Spekulation. Sigmund Freud sah seine Aufgabe darin, den Sexualtrieb in die richtige Richtung zu lenken, weg von der analen Lust und anderen perversen Praktiken. Andere, wie der österreichisch-britische Philosoph Orel Kolnay, sahen darin die Abwehr unmoralischen Verhaltens. Und Paul Rosin hielt ihn für ein Hilfsmittel zur Unterdrückung der eigenen tierischen Natur. Dagegen betrachteten Kulturrelativisten wie die Anthropologin Mary Douglas Ekel als kulturell antrainiert. Alles könne bei entsprechender Formung durch die Kultur zum Ekelobjekt werden.
wenn es darum geht, um Nahrungstabus und auch um Ekel, dann ist so eine dominante Erklärung in den Geistes- und Kulturwissenschaften, dass es im Grunde genommen historisch gewachsen ist, dass das mehr oder weniger zufällig ist.
Christoph Antweiler, Professor für Ethnologie an der Uni Bonn, widerspricht dieser These allerdings.
Wenn man guckt bei neueren psychologischen Studien und auch biologischen und eben auch kulturvergleichenden Studien aus der Ethnologie, dann zeigt sich, dass da doch deutliche Konstanten gibt. Also zum Beispiel diese bestimmten Fleischtabus, dass das fast immer mit Körperlichkeit zu tun hat, mit menschlichen Körpern und den Ausscheidungen und so weiter oder mit tierischen, dann geht das quer durch die Geschichte.
Eiter, Kot und verwesende Körper galten quer durch die Zeiten als ekelerregend. Verrottende organische Substanzen sind Träger von Keimen, die wiederum Infektionen auslösen. Sie sind also potenziell gefährlich für uns. Deshalb kommen neuere Studien zu dem Schluss, dass Ekel ursprünglich die Funktion hatte, vor Krankheit und Tod zu schützen und nicht bloß Ausdruck einer kulturellen Prägung ist. Möglicherweise stand am Ursprung des Ekels das Fleisch, mutmaßt der Kognitionswissenschaftler Jason Clark von der Universität Osnabrück. Weil der menschliche Magen verdorbenes Fleisch schlecht vertrage, hätten unsere Vorfahren mit der Zeit einen Ekel davor entwickelt. Ekel wäre demnach ein evolutionärer Vorteil gewesen, ein über Generationen herausgebildetes Gefühl, das uns vor Krankheiten schützen soll. Ähnlich sieht das auch der Ethnologe Christoph Antweiler.
Die meisten Tiere können gefährlich werden, weil sie Pathogene im Körper haben. Und vor allem, wenn Tiere tot sind und verwesen, dann locken die noch viel mehr Krankheitskeime an. Und das kann für Menschen gefährlich werden. Aber diesen Tieren sieht man dies, vor allem wenn sie noch leben, noch nicht unbedingt an.
Der Ekel wäre so eine von mehreren Strategien, wie unser Körper mit für ihn schädlichen Stoffen fertig wird. Haut und Schleimhäute dienen dazu, diese aus dem Körper herauszuhalten. Wenn sie es doch in den Körper schaffen, versucht das Immunsystem, mit den Schädlingen fertig zu werden. Die allererste Barriere wäre nach diesem Erklärungsmodell allerdings der Ekel, der verhindert, dass wir überhaupt mit Krankheitserregern in Berührung kommen.
Evolutionsbiologische Ekeltheorien und Modelle sagen ganz klar, das ist eine Emotion, die ist verankert in so einem Nahrungsabwehrsystem. Und ein bisschen breiter gefasste Modelle sagen, das ist eine Krankheitsvermeidungsemotion. Also Ekel motiviert uns, solche Verhaltensweisen zu zeigen, die uns letztendlich dann gesund erhalten. Also Abstand von allem, was uns anstecken könnte, was schmutzig ist.
Die Neurowissenschaftlerin Anne Schienle von der Universität Graz versucht herauszufinden, was sich beim Ekelvorgang im Gehirn abspielt. Dazu schiebt sie ihre Probanden in den Magnetresonanztomographen und sorgt dafür, dass sie sich so richtig ekeln.
Also unsere Probanden und Probandinnen, die sehen sich Fotos an, auf denen sind zum Beispiel eklige Tiere abgebildet, Maden, Schnecken, aber auch so Inhalte wie mangelnde Hygiene, Körperausscheidung und dann auch ungewöhnliche und auch verdorbene Nahrungsmittel. Und das kann man eben sehr gut im Scanner, also im Magnetresonanztomographen, darbieten, diese Bilder, und dann schauen, was im Gehirn passiert.
Die Forscher suchen dabei nach einer Art Schaltzentrale, von der aus die Ekelgefühle gesteuert werden. Und werden fündig.
Es gibt natürlich ein Areal im Gehirn, das die Ekelforscher sehr mögen, und das ist die Insula.
Die Insula, auch Inselrinde oder Inselkortex genannt, ist ein Stück der Großhirnrinde, das etwa auf der Höhe der Schläfen liegt. Es ist wichtig für den Geschmackssinn und die Wahrnehmung von Gerüchen. Und auch die emotionale Bewertung von Schmerzen wird mit Bereichen der Insula in Zusammenhang gebracht.
Und die Insel ist eigentlich immer aktiviert, wenn Menschen sagen, jetzt ekle ich mich gerade. Aber es wäre sicherlich zu einfach zu sagen, der Ekel lebt in der Insel und nur dort, sondern es ist ganz wichtig immer noch auch, welche anderen Bereiche im Gehirn werden aktiviert.
Zum Beispiel die für Angst. Denn die Hirnareale, die für Ekel und Angst zuständig sind, sind teilweise dieselben.
Da gibt's große Überschneidungen. Und das macht ja auch Sinn, wenn wir schauen, was ist so der Zweck, das Ziel dieses Erlebens der negativen Emotionen, dann ist das ja im Grunde genommen ein bestimmtes Verhalten, soll angestoßen werden. Und das ist einmal bei der Angst das Weglaufen, aber auch beim Ekel ist es die Distanzierung, Abstand gewinnen zum Ekelobjekt. Also von der Grundtendenz, was vom Verhalten her folgen soll, da wollen Ekel und Angst doch das Gleiche oder Ähnliches. Und das sieht man auch in der Gehirnaktivierung in den Netzwerken.
Dass wir alle Ekel empfinden und schon Babys den entsprechenden Gesichtsausdruck zeigen, spricht für die Theorie, dass Ekel angeboren ist und evolutionär geformt wurde. Dagegen spricht, Babys und Kleinkinder haben zum Beispiel keine Aversionen, sich etwa Kot oder Würmer in den Mund zu stecken. Und auch verwahrloste Kinder empfinden kaum Ekel. Frühestens ab dem Alter von 3 Jahren beginnen Kinder, Schweiß- und Kotgeruch als unangenehm zu erfahren. Das legt den Schluss nahe, dass die Fähigkeit, sich zu ekeln, zwar angeboren ist, konkrete Ekelgefühle aber erst durch Sozialisation erworben werden.
Es ist so, dass was wir mit Ekel verbinden, in den ersten Jahren unserer Kindheit sehr stark durch unsere Bezugspersonen, Eltern, vorgegeben wird.
Ernährungswissenschaftler Guido Ritter.
Wenn Eltern sagen, igitt, bäh, das darfst du nicht, dann wird das sofort als Achtung, vielleicht gefährlich, giftig, das kann gar nicht schmecken und so weiter identifiziert. Und das sind so starke Regeln, die dann aufgestellt werden, dass es bis hin zu einem körperlichen Effekt dann auch führt, dass man Würge, Brechreiz dann auch empfindet, allein nur bei der Vorstellung, dass man das essen würde.
Biologie, Sozialisation und Kultur greifen bei der individuellen Entwicklung von Ekelgefühlen ineinander. Dies gilt wahrscheinlich auch für den weit verbreiteten Ekel vor Spinnen oder Schlangen. Möglicherweise steht an dessen Anfang die evolutionäre, sinnvolle Reaktion, auf bestimmte Reize und Objekte mit Abwehr zu reagieren. Und dies ist bei Spinnen und Schlangen durchaus angebracht, weil viele von ihnen giftig und damit gefährlich sind. Die Angst vor Spinnen und Schlangen ist deshalb auch in den Ländern besonders groß, in denen es wirklich gefährliche Exemplare gibt. Ein biologischer Reflex wird also auch hier durch Erziehung ausdifferenziert. Zum Ekel, der vor Krankheitserregern und Gefahren schützt, gesellt sich der, der kulturell geprägt ist und je nach Gesellschaft unterschiedlich aussieht. Im Austauschsemester erfahren ausländische Studierende an der Technischen Hochschule Köln aus erster Hand, wie unterschiedlich ihre Essgewohnheiten sind.
Ich esse nicht gerne diese Sauerkraut. Das ist nicht typisch indonesisches Essen und die Deutschen mögen nicht unser Obst, das heißt Durian. Und das denke ich.
Asiaten haben Probleme mit dieser Verdauung mit Käse. Wenn wir etwas Käse essen, haben wir ein bisschen Probleme im Bauch. Ja, in Südchina essen die Leute auch Katze, aber Hunde ist schon, also in ganzen China, essbar. Wir Leute denken im Winter, wenn man Hundfleisch gegessen hat, dann wird man ein bisschen wärmer.
In nahezu allen nationalen oder regionalen Küchen finden sich Speisen, die von Mitgliedern anderer Kulturen als ekelhaft empfunden werden. So gibt es auf Sardinien einen Käse, in dem sich lebende Maden tummeln. In Schweden wiederum isst man vergorenen Fisch. Asiaten halten das Aroma eines reifen Camemberts für widerwärtigen Gestank. Und in Südkorea können deutsche Touristen ihren kulturell anerzogenen Ekel im Restaurant auf die Probe stellen.
Das sind ganz schön große Hunde, also schon mal die Schnauze.
They're very big dogs.
How many kilos? One dog? How many kilos?
30.
30?
Ja.
Yeah. Das ist 30 Kilo Hund, ist mal eine Ansage, ne? Das ist größer als ein Schäferhund.
Neben Schwein, Rind und Huhn hat das Essen von Hunden in Korea, wie auch in Vietnam und China, eine lange Tradition. Zum Beispiel der Eintopf Boshintang mit Hundefleisch. Oder gedämpfter Hund mit Gemüse. Hundefleisch gilt in allen 3 Ländern als Spezialität und ist teuer. Und dass es schmeckt, geben auch die beiden deutschen Touristen in Korea zu.
Ganz ehrlich, war gar nicht schlecht, oder?
Geschmacklich auf keinen Fall, ne? Wie Rinderbrust. Bisschen würziger.
Und super zart. Na gut, auch das Fleisch oben im Froster. Ich sah gut aus. War rot.
Schweinehälften schauen auch nicht besser aus, wenn du es im Kühlschrank liegen siehst. Das stimmt schon. Aber es ist halt einfach eine Kopfsache und ich werde kein Hundeesser werden.
Der Hundeverzehr in Korea ist allerdings rückläufig. Denn zunehmend werden Hunde auch dort als Haustiere gehalten. Und Haustiere isst man nicht. Sie sind uns zu nah, mutmaßte der britische Ethnosoziologe Edmund Leach in den 1960er Jahren. Und dann gelte eine Art Inzesttabu.
Man kann sagen, Menschen sind ja eigentlich biologisch Allesfresser, aber es gibt keine Kultur, die man bisher gefunden hat, und da gibt es ja etwa so vielleicht so 7000 Kulturen, wenn man mal die Zahl der Sprachen nimmt, gibt es keine, die man bisher gefunden hat, wo alles, was man prinzipiell essen könnte und was auch in der Umgebung anbaubar ist oder vorfindlich ist an Tieren, an Pflanzen, was wo alles gegessen wird, gibt es nicht.
So Christoph Antweiler. Offensichtlich definiert die eigene Esskultur, eingeübt durch Erziehung und Gewohnheit, für jeden Menschen ein Grobraster, innerhalb dessen er seine Geschmacksvorlieben entwickeln kann. Und diese Raster werden so sehr verinnerlicht, dass auf Überschreitungen, auch und gerade wenn sie unbeabsichtigt geschehen, mit Ekel und Unwohlsein reagiert wird. Möglicherweise mundet der Braten sogar, doch wenn man dann erfährt, was da kredenzt wird, ist es mit dem leckeren Mittagessen vorbei.
Also ich habe mal bei Freunden Sauerbraten gegessen und irgendwie fand ich, dass die Fleischfasern anders aussehen, als man das bei Rindfleisch erwartet. Ich habe mir aber eigentlich nichts dabei gedacht und wollte mir gerade die zweite Scheibe nehmen. Da klärte mich der Gastgeber aber auf, dass das Pferdefleisch ist, was er uns kredenzt hat. Ja, das war's dann. Ich habe mich dann nicht mehr bedient.
Ein solcher Ekel entsteht im Kopf und nicht in den Geschmacksnerven oder Geruchszellen. Es sind Assoziationen und Bilder, die ihn hervorrufen und nicht das ursprüngliche Geschmacksempfinden.
Das heißt, wenn mir etwas vorgesetzt wird und ich kann es nicht sehen und es wird gesagt, das ist jetzt ein toller gereifter Käse, dann kann ich das als sehr angenehm empfinden.
In der Versuchsküche der Fachhochschule Münster lässt Guido Ritter seine Probanden auch schon mal mit geschlossenen Augen probieren.
Wenn mir aber da gesagt wird, das sind jetzt Käsefüße, ja. Also es hat was mit einem Bild zu tun, was ich abstoßend finde, dann ist die Assoziation das Bild, das im Kopf entsteht. Und nicht der tatsächliche Geschmack, der dahinter steht, der muss überwunden werden.
Zu den kulturell bedingten Ekelgefühlen vor bestimmten Lebensmitteln gehört auch noch eine weitere Kategorie. Religiöse Esstabus.
Die Kaninchen wiederkäuen wohl, aber sie spalten die Klauen nicht. Darum sind sie unrein. Der Hase wiederkäut auch, aber er spaltet die Klauen nicht. Darum ist er euch unrein. Und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäut nicht. Darum soll's euch unrein sein. Von diesem Fleisch sollt ihr nicht essen, noch ihr Aas anrühren, denn sie sind euch unrein.
Jüdische Esstabus sind wohl die strengsten. Weder Kaninchen, noch Hase, noch Schwein sind erlaubt. So ist es im dritten Buch Mose, Kapitel 11, festgelegt. Möglicherweise galten Tiere, die zwar Klauen haben, aber nicht wiederkäuen oder umgekehrt, als mängelbehaftet in der göttlichen Weltordnung. Ähnlich wie bei den Aleviten, Hasen und Kaninchen, eine unheilvolle, aus Merkmalen 7 verschiedener Tiere zusammengesetzte Natur besitzen.
Was doch interessant ist, dass dann oft Dinge genannt werden, gerade bei der Nahrung, aber auch sonst, die irgendwie kategorial dazwischen liegen.
Christoph Antweiler, Professor für Ethnologie an der Uni Bonn. Er glaubt, dass alle Tiere, die sich nicht eindeutig in eine Kategorie einsortieren lassen, misstrauisch beobachtet wurden.
Es gibt Echsen, die fliegen können, wenn auch nur über kurze Distanzen. Also das sind einerseits Reptilien, andererseits haben sie eine Eigenschaft, die eigentlich Vögeln zugewiesen wird. Also sind die nicht eindeutig. Ambiguität, das sind unklare Wesen. Und das Schwein ist einerseits so ein Paarhufer, ähnlich wie die Pferde, aber es hat keinen Wiederkäuermark. Das ist nicht klar eindeutig kategorisierbar. Und dann entwickelten die Leute sozusagen eine besondere Aufmerksamkeit und oft auch einen Ekel.
Die meisten religiösen Nahrungstabus beziehen sich auf Fleisch. Hindus dürfen kein Rind essen. Bis ins 16. Jahrhundert galt im Christentum der Verzehr von Pferdefleisch als Beweis für Hexerei und teufelsbündlerische Umtriebe. Und sowohl für Juden als auch für Muslime ist Schweinefleisch tabu. Die Erklärungen für diese Tabus sind vielfältig. Man habe die Rinder als Arbeitstiere gebraucht und deshalb nicht schlachten dürfen. Oder Schweine seien unsaubere Tiere, wälzten sich im Dreck und fräßen ihren eigenen Kot. Aber auch Hühner und Ziegen fressen ihren Kot. Und die Trichinose, an der man durch den Verzehr von Schweinefleisch erkranken kann, wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Rindfleisch hätte dann außerdem auch verboten werden müssen, weil es einen Parasiten enthalten kann, der die tödliche Krankheit Milzbrand hervorruft.
Ich neige dazu, dass es eine Vermischung von mehreren verschiedenen Gründen ist, weshalb es zu diesen Esstabus dann auch am Ende kommt. Eine Theorie ist, dass es sehr stark mit Verhinderung von Krankheiten zu tun hat. Und dass gerade bei tierischen Lebensmitteln die Gefahr häufig besteht, dass Parasiten vielleicht auch sich ausbreiten können. Das ist aber nicht schlüssig für alle Tierarten, die weltweit tabuisiert werden. Deshalb wird es auch überlagert von dieser materiellen, ökonomischen Sicht, dass man sagt, also Arbeitstiere sollte man doch schützen. Ich würde es nicht auf eine der Theorien ökonomisch oder gesundheitlich beschränken, sondern es ist wahrscheinlich eine Mischung, was dazu führt, dass bestimmte, gerade auch Tiere und tierischen Produkte dann tabuisiert werden.
Letztlich ist der Grund für die diversen Speisetabus nicht eindeutig nachzuvollziehen. Sicher ist, dass die Tabus wirken. Und dieser Wirkung kann sich der Angehörige einer bestimmten Esskultur kaum entziehen.
Das ist so, draußen hängst du mit Deutschen ab, machen die andere Sachen, die du machst.
Muslimische Jugendliche in Duisburg.
Zum Beispiel, wie Schweinefleisch essen. Man ekelt sich dann vor denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas schon sehe, ekel ich mich.
Die Nachbarstämme nannten die Inuit Eskimos. Lange dachte man, dies bedeute Rohfleischesser, weshalb der Begriff als diskriminierend abgelehnt wurde. Deutsche sind Krauts, Italiener Macaronis. Die Briten nennen die Franzosen The Frogs, weil sie Frösche verzehren, während diese ihre Nachbarn auf der anderen Seite des Kanals Les Rosbif schimpfen.
Wenn man so guckt, wie grenzen sich eigentlich Gemeinschaften, ethnische Gemeinschaften oder irgendwelche Wirgruppen ab, dann fällt sehr häufig der Satz, du isst, was du bist.
Essen, so der Ethnologe Christoph Antweiler, ist ein ethnischer Marker. Er zieht die Grenzen zwischen Gruppen.
Die Tabuisierung und das, was wir als eklig empfinden, ist einem ständigen Wandel unterzogen. Ein sehr schönes Beispiel sind die Innereien, die wir als Delikatesse zum Teil jahrhundertelang auch gegessen haben. Kutteln, hier im Münsterland, Tötchen. Tötchen ist eine Mischung, ein Ragout aus Hirn, aus dem Mark vom Rückgrat und Innereien und Ähnlichem, wo man Resteverwertung sozusagen betrieben hat. Heute haben wir ein gewisses Luxusbenehmen, in dem wir bestimmte Teile nicht mehr essen wollen und uns beschränken nur noch auf Filetstücke, obwohl das Tier aus viel mehr besteht.
Ekelschwellen verändern sich im Laufe der Zeit. Auf den öffentlichen Latrinen der Römer ging es ganz gesellig zu. Im Mittelalter wurde der Nachttopf ungestraft auf die Gasse entleert. Heute gelten schon Körperschweiß und Mundgeruch als ekelhaft. Und während früher Euter, Hirn oder Innereien selbstverständlich auf den Tisch kamen, schrecken heute viele vor diesen Speisen zurück. Doch es funktioniert auch umgekehrt. Knoblauch und Chili eroberten die deutschen Küchen erst in den letzten Jahrzehnten. Und lange galt der Verzehr von rohem Fisch in hiesigen Breiten als Inbegriff der Barbarei.
Sushi ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir früher hier in Deutschland zumindest, was rohen Fisch angeht, eher auch Ekel empfunden haben. Und mittlerweile ist das durchweg akzeptiert und findet sich wirklich bis in den Discounter hinein in allen Bereichen und wird durch alle Schichten hindurch auch gerne als Snack zwischendurch gegessen.
Also können vielleicht auch andere Ekelschranken fallen.
Wir fangen ganz harmlos mit einem Flammkuchen an. Für den Flammkuchen brauchen wir dann frittierte Insekten. Dann machen wir als nächstes ein Wokgemüse mit Insekten. Dann haben wir noch einmal als letzten Gang Heuschrecken im Schokoladenmantel und werden das Ganze mit einem Kokoseis servieren.
In vielen Großstädten, wie hier in Bonn, findet man sie mittlerweile im Angebot. Kochkurse mit essbaren Insekten. Frittierte Mehlwürmer, krosse Kakerlaken, Heuschrecken im Teigmantel.
Es ist so, dass wir, wenn wir auf 10 Milliarden Menschen 2050 schauen, einfach die Notwendigkeit haben, uns eine Eiweißstrategie auch zu überlegen, weltweit.
Insekten könnten die Proteinlieferanten der Zukunft sein. Die UNO wirbt angesichts einer Weltbevölkerung von bald 10 Milliarden für diese vitaminreiche, mineralstoffhaltige und ökologisch nachhaltige Köstlichkeit.
Es ist ja im Endeffekt ein ganz normales Lebewesen.
Ich kann ja die Augen zumachen.
Man muss sich erst mal kurz überwinden. Beim ersten Biss ein bisschen überwinden, aber dann ist echt sehr lecker.
Ja. Man müsste den Speck weglassen und mehr Insekten drauf machen, um mehr den Geschmack davon zu kriegen.
Kann man das Fett sparen und hat halt Eiweiß.
Im europäischen Kulturkreis ist das Essen von Insekten seit dem Untergang des Römischen Reiches verpönt. Das könnte sich zwar prinzipiell wieder ändern, aber nicht jeder ist überzeugt davon, dass in Zukunft panierte Heuschrecken regelmäßig auf unserem Speiseplan stehen werden.
Insekten werden in manchen Kulturen gegessen, zum Beispiel in Kambodscha werden Spinnen präsentiert. Aber man muss auch dazu sagen, das ist sehr selten und meistens gibt es da dann spezielle Begründungen dafür. Es ist nämlich so, dass die Abscheu gegenüber Insekten, ähnlich wie gegenüber Schlangen, ist schon weltweit sehr stark verbreitet.
Der Ethnologe Christoph Antweiler hält es für einen Hype, der in Zeiten von Dschungelcamp und anderen Ekel-Reality-Shows um das Insektenessen gemacht wird.
Wenn Sie die weltweite Speisekarte angucken, dann gibt es jetzt nicht so viele Länder, wo Insekten gegessen werden.
Zwar finden sich auch in Deutschland alte Kochbücher mit Maikäfersuppe. Doch waren die eher für Notzeiten gedacht und nicht als Delikatesse. Guido Ritter meint, wenn man die Menschen nur geschickt darauf vorbereite, könne man ihnen die Insekten aber durchaus schmackhaft machen.
So, dass man, wie bei anderen Lebensmitteln auch, wo erstmal ein Ekel da ist, Erfahrungen auch in die Bevölkerung hineinbringt, dass es vor allem über die Spitzengastronomie erstmal auch kommt. Also man sieht auch, dass viele Spitzengastronomen jetzt schon Experimente mit Insekten in Gerichten auch machen. Das andere ist, dass solange ich nicht sehe, was es dann für ein Ursprung ist, was für ein Tier es ist, dann auch die Akzeptanz höher ist. Und dass man es mit Dingen zusammenbringt, die schon akzeptiert sind. Das heißt also, ein Insekt in einer Schokoladenmasse eingearbeitet, lässt Hürden überwinden. Das sind so Ansatzpunkte.
Sich vor Dingen zu ekeln, die uns krank machen oder gefährlich sein können, ist sinnvoll. Doch der Ekel, der entsteht, weil wir nicht essen wollen, was wir nicht kennen, verbaut uns vielleicht so manches deliziöse Geschmackserlebnis. Meint jedenfalls Guido Ritter.
Man kann das trainieren, dass man sich erstmal nur auf das Produkt konzentriert und dann verschwinden die Bilder im Hintergrund, sodass ich mittlerweile versuche, alles zu probieren. Weil sobald man es einmal probiert hat, merkt man, dass es doch ganz banal ist und für das man solche Produkte dann auch neu entdeckt und zum Teil auch lieben lernt.